Am Anfang wirkt Svenjas Freund wie ein guter Partner. Er kümmert sich auch um ihre beiden Kinder. Dann schlägt er Svenja. Erst einmal, dann immer wieder. Und irgendwann ist sogar Svenjas Leben in Gefahr.
Häusliche Gewalt betrifft in Deutschland jedes Jahr tausende Frauen. Wir sprechen heute darüber, wie Betroffene eine von Gewalt geprägte Beziehung erleben.
Svenja wird uns nämlich heute selbst erzählen, wie sie die Gewalt durch ihren Ex-Partner erlebt hat und wie sie ihm dann schließlich entkam.
Ich habe genau gewusst, was kommt, und ich habe dann um mich geschlagen. Wir hatten so eine kleine Seitenluke, da bin ich dann reingefallen. Und dann ist er praktisch mit seinem vollen Körpergewicht auf mich und hat mir halt dann eben die Kehle zugedrückt.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Wir sprechen hier über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff und mit mir hier ist wie immer die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt, die steigt seit Jahren an. 2023 wurden mehr als 250.000 Fälle registriert und bei etwa zwei Dritteln dieser Fälle handelt es sich um Partnerschaftsgewalt. Weil aber nicht jeder Fall angezeigt wird, geht man sogar von einer noch höheren Dunkelziffer aus.
Die allermeisten Betroffenen häuslicher Gewalt sind Frauen. Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner.
Eine dieser Frauen ist Svenja Beck. Als sie mit ihrem Ex-Partner zusammenkommt, das ist mittlerweile schon 12 Jahre her, hat Svenja bereits 2 Kinder. Ungefähr 5 Jahre wird sie in dieser Beziehung sein und gemeinsam mit ihrem Ex-Partner bekommt Svenja auch ein drittes Kind. Svenja Beck ist heute 39 Jahre alt und Mutter von 3 Kindern. Und weil Svenja uns ihre Geschichte am besten selbst erzählt, haben wir sie heute zu uns in den Podcast eingeladen. Hallo Svenja.
Hallo.
Vielleicht beginnen wir am besten einfach einmal ganz am Anfang. Wie hat denn die Beziehung mit deinem Ex-Partner gestartet? Wie war das so am Anfang, als ihr zusammengekommen seid?
Ja, am Anfang der Beziehung war es so, dass er mich in einer Lebenskrise praktisch kennengelernt hat. Mhm. Ich war damals verheiratet im 7. Jahr und mein Ex-Mann hat mich von heute auf morgen verlassen. Und in dieser Zeit habe ich meinen Ex-Partner kennengelernt. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine Zeit, mir den genau anzuschauen, gar nicht zu gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch, mit dem ich da jeden Tag zu tun habe. Und das war so, dass er am Anfang sehr, sehr charmant war, sehr hilfsbereit gewesen ist, mich wirklich auch unterstützt hat, für mich gekocht hat und für mich da gewesen ist. Und das hat mir sehr geschmeichelt, weil es war eine Zeit in meinem Leben, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Und dann war da jemand, der auf einmal für mich da war. Und das war schon sehr, ja, es war sehr vertrauenserweckend für mich.
Also hat dir dann auch erstmal so eine Stabilität suggeriert eigentlich?
Ja, er hat mir suggeriert, dass ich ein wunderbarer Mensch bin, dass ich es wert bin, dass man mit mir Zeit verbringt und eben auch wirklich etwas gegeben, was ich bis dahin nicht kannte, nämlich diese ständige Aufmerksamkeit.
Bis zu dem Punkt könnte man ja meinen, dass das ein relativ normaler Beziehungsstart ist, wenn Menschen verliebt sind und sich halt auch gegenseitig unterstützen. Und wo hast du dann vielleicht rückblickend aber den Eindruck, dass Warnzeichen für dich klar werden, wenn du das aus heutiger Sicht mal betrachtest, so?
Ja, aus heutiger Sicht war tatsächlich der erste Abend, als ich ihn kennengelernt habe, schon das erste Warnzeichen. Mhm. An diesem Abend gab es so eine Eifersuchtsszene schon von ihm, wobei wir ja uns
an dem ersten Abend.
Genau, ich war bei einer Feier bei einer Freundin in einer Diskothek und ich habe ihn da ja das erste Mal gesehen. Also es war gar kein Date, es war wirklich dieses erste Kennenlernen. Und der eine Mann hatte dann gemerkt, dass das wohl auch so ein eher normales Gespräch war und er hat dann gefragt, ob er mit mir tanzen dürfte. Da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade im Gespräch.
Okay, das heißt, du lernst ihn kennen bei einer Feier in einer Diskothek, wo du eingeladen warst, um mit Leuten zu feiern. Und da habt ihr euch also kennengelernt. Und dort gab es diese Gesprächssituation, wo er dann, als dieser Mann dich angesprochen hat, schon aus deiner Sicht sehr eifersüchtig reagierte.
Genau, unterschwellig heute im Nachgang zu sagen, das war wie so ein schlechtes Gewissen eingeredet. So, naja, die wollen ja mit dir reden, dann geh doch lieber dahin. Du möchtest ja doch lieber eh mit denen reden, wo ich ja eigentlich für mich entscheiden kann, mit wem ich spreche.
Das ist ja auch was, wo ich mir vorstelle, dass man das gerade in dieser Anfangsphase der Verliebtheit dann noch gar nicht so als möglich problematisches Verhalten so identifiziert, weil man dann ja vielleicht denkt, ach, der findet mich so toll und dann so ein bisschen Eifersucht, das gehört ja auch dazu oder so, was man dann eher später für sich nochmal so umdeutet, als oh, das war schon so ein erstes Warnzeichen, weil dieses Thema Eifersucht sich dann ja bei euch auch durchgezogen hat.
Genau, absolut richtig. Also es war wirklich so, das habe ich immer noch so ein bisschen abgetan und dachte, oh, wie süß eigentlich. Aber ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, eben auch anhand seines Gesichtsausdruckes, dass ich schon gemerkt habe, ich habe doch auch Angst vor seiner Reaktion und habe mich dementsprechend dann auch schon relativ früh angepasst.
Okay.
Wo ich das aber damals nicht so empfunden habe. Also es war wirklich so, dass ich das erst im Nachgang so reflektieren kann.
Wie hast du dich da angepasst und wie hast du das dann für dich so umgedeutet, wenn du sagst, du hast das gar nicht so empfunden, als hättest du dich jetzt eben so gebeugt?
Also zum Beispiel, wenn wir irgendwo unterwegs gewesen sind und ich bin immer ein sehr, sehr freundlicher Mensch, der sehr kommunikativ ist, der auch immer alle Menschen anlächelt. Das ist einfach meine Art. Und ich habe damals schon gemerkt, dass sich das verändert hat, weil ich dann angefangen habe, nur noch auf den Boden zu schauen. Und das ist mir irgendwie unangenehm war, auch ja weiterhin so freundlich zu sein, weil ich immer seine Blicke doch seitlich gespürt habe und gemerkt habe, das ist dem gar nicht recht. Und dann schon mich so angepasst habe relativ schnell.
Also das heißt, du würdest heute sagen, er war besitzangreifend und auf eine fragwürdige Art eifersüchtig. Und heute siehst du das durchaus als Warnzeichen. Damals hast du das erstmal nicht als Problem gesehen, aber dich halt so angepasst, dass du dich immer mehr zurückgenommen hast in deinem Alltag mit deinem Verhalten.
Genau, absolut, ja.
Kannst du uns vielleicht so ein bisschen diese Entwicklung erklären, auch wie diese Phasen auch abgelaufen sind, weil es offensichtlich ja dann auch ab einem gewissen Punkt immer mal wieder zu Trennungen kam und Versöhnungen. Also wie ist diese Dynamik zu verstehen?
Genau, es war also immer ein On und Off bei uns. Hauptsächlich sind die Trennungen von ihm ausgegangen, weil es einfach so war, dass er immer, wenn es Probleme gab, irgendwie gefühlt weggerannt ist, vor allem, ja, vor einer Problematik, vor einer schwierigen Situation, vor mir, wenn ich Klärungsbedarf hatte, wenn ich irgendwas ansprechen wollte, was mich stört oder was man eben kommuniziert, auch in normalen Beziehungen. Und das war so der Punkt, wo ich ja auch so überhaupt nicht kannte. Ich war ja davor in einer Ehe, die ganz normal verlaufen ist, bis am Schluss dann letztendlich die Trennung stattgefunden hat. Dazwischen gab es keine Trennungen. Und ich war dann immer wieder so, wie soll ich das sagen, so ohnmächtig hat sich das angefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, mein Gott, immer wenn es irgendwas gibt, was ich gerne ansprechen würde, trennt er sich von mir. Und das hat mir Angst gemacht. Ja, ich habe dadurch eine enorme Verlustangst entwickelt und habe dann durch diese Verlustangst natürlich auch immer dann wieder anders da reagiert. Das heißt, ich habe immer wieder ja ihm das auch gezeigt, dass ich Angst um ihn habe, dass ich ihn nicht verlieren will. Und er hat dann immer gesagt, ich würde ihn dadurch bedrängen und damit würde ich ihn einengen. Aber ich habe mich damals ja selbst nicht verstanden. Mhm. Aber heute weiß ich eben, dass es dadurch war, dass er immer wieder sich von mir getrennt hat, wenn irgendetwas nicht nach seiner Nase gegangen ist oder eben etwas kommuniziert werden musste, was in Beziehungen kommuniziert werden muss, was ihm aber nicht gepasst hat. Und natürlich hat er auch mit der Kommunikation immer wieder mir die Schuld gegeben. Ja? Also er hat immer wieder gesagt, wenn du dich änderst, dann bleibe ich bei dir. Wenn du nicht so eifersüchtig bist, dann wird alles besser.
Mhm. Ja, und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass es dann bei dir auch dazu geführt hat, dass du dich in der Beziehung so verhalten hast, wie du es eigentlich vielleicht gar nicht wolltest oder dass du dann selber auch diese Verlustängste eben hattest und wolltest, dass er bei dir bleibt und dass er nicht geht.
Absolut. Also ich habe mich dann wirklich so auch verhalten, wie ich mich zuvor niemals verhalten würde und wo ich heute auch sage, oh mein Gott, ja, also ich habe mich vor ihn geschmissen. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, bitte, bitte verlass mich nicht. Meine Familie hat das mitbekommen, meine Kinder, meine Mama. Also die sagen immer wieder, das war einfach so schlimm. Eine starke Frau, die ich eigentlich immer gewesen bin, auf einmal dann so zusammenbrechen zu sehen. Und das war etwas, wo ich ja auch überhaupt nicht verstehen konnte. Was ist da mit mir los? Was passiert da gerade mit mir?
Das heißt also, er hat auch Eifersuchtsszenen dir gegenüber gemacht. Du hast aus Verlustangst dann auch ihm gegenüber Eifersucht gezeigt und es gab dieses ja wechselseitige auch Vorwürfe machen.
Absolut, ja.
Und er ist immer gegangen und du wolltest eben verhindern, dass er geht. Und so hat sich das dann immer wieder entwickelt, dass ihr dann ja immer wieder zusammengekommen seid. Ja. Also er ist dann gegangen, sagst du, aber offensichtlich ist dann der Kontakt wieder entstanden, immer nach einer gewissen Weile, ja?
Richtig. Also es war dann so, dass ich Gott sei Dank meine tollen Freundinnen hatte, die dann immer gesagt haben, Svenja, siehst du nicht, wenn der weg ist, geht es dir einfach besser. Du blühst auf, du wirst wieder immer mehr zur alten Svenja, so wie du halt immer warst. Merkst du das nicht? Und ich dann immer gesagt habe, okay, diesmal bleibe ich stark und konnte es aber nicht. Ja, immer wenn er vor mir stand, bin ich wieder zusammengebrochen. Und das war etwas, wo ich dann auch nicht wusste, warum passiert das? Warum kann ich nicht so stark sein, dass ich dann letztendlich wirklich auch dabei bleibe? Heute weiß ich, dass das diese psychische Abhängigkeit gewesen ist. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man darüber spricht, weil man kann es als Laie einfach nicht wissen, wenn man nie was mit so einer Thematik zu tun hatte.
Jetzt ist es ja so, dass Gewalt auf mehreren Ebenen ausgeübt werden kann, also sowohl auf der körperlichen, auf der emotionalen Ebene. Wie hat bei euch in der Beziehung die körperliche Gewalt angefangen? Wie hat sich das bei euch entwickelt?
Ja, das ging auch relativ schnell. Der erste Schlag war tatsächlich im November 2012. Wir waren damals in einem Einkaufszentrum. Ich habe mir ein paar Stiefel gekauft. Ne? Das war so Herbstzeit, so ein paar Overknee-Stiefel, die mir halt richtig gut gefallen haben. Und war da alleine in dem Laden, weil er irgendwo was anderes geschaut hat und kam dann ganz stolz mit diesen Stiefeln raus. Und dann sagte er, nee, also sowas ziehst du nicht an, du bringst die Stiefel zurück. Und damals war ich ja noch relativ stark, ne, und habe dann gesagt, nee, also mir gefallen die Schuhe, ich bringe die Stiefel nicht zurück. Und dann sind wir in dieser Einkaufsmeile essen gewesen und dann ist er zu jedem Tisch hin und hat gesagt, das sind doch Nuttenstiefel oder das sind doch Nuttenstiefel. Und ich habe mich schon so zu Tode geschämt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn das? Ja, also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und als ich dann die Schuhe in der Tüte in seinen Kofferraum gestellt habe und das praktisch endgültig war, dass ich die Schuhe nicht zurückgebracht habe, hat er mir halt eine ganz feste Ohrfeige gegeben.
Okay.
Und das war so der erste Schlag und damit hat es angefangen.
Und was ist da so in dir vorgegangen? Also was hat das mit dir gemacht?
Ja, der erste Impuls war natürlich, ich hatte immer die Einstellung, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Und ich habe dann zu ihm gesagt, so, und du fährst mich jetzt heim und das war's. Ja, also ich lasse mich nicht schlagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich bin dann auch völlig sauer gewesen, habe gesagt, also was fällt dir eigentlich ein? Und dann ist das gekommen, was ja eigentlich immer kommt. Dann ist er an den Seitenstreifen gefahren und hat bitterlich geweint und hat gesagt, er weiß gar nicht, was ihm da passiert ist. Und er hat einfach so große Angst, mich zu verlieren. Er liebt mich über alles und er kann das nicht verstehen. Und er ist völlig übermannt von seinen Gefühlen und er ist einfach eifersüchtig und er weiß nicht, warum das so ist. Und ja, ich habe mich dann trotzdem heimfahren lassen, aber natürlich habe ich das dann irgendwann auch angenommen. Mhm. Ja, irgendwann kam dann dieser Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, das tut ihm wirklich leid.
Es kann ja sogar auch vorkommen, dass die Täter das dann in dem Moment auch wirklich glauben, also dass sie wirklich denken, sie tun das nie wieder und in dem Moment dann davon überzeugt sind, nee, das war nur einmal. Aber auch wenn die das selber glauben, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem hoch, dass sie später dann trotzdem nochmal schlagen. Ich finde es so tragisch, dass du ja geschildert hast, dass nachdem er dich das erste Mal geschlagen hat, eigentlich bei dir sofort dieser Prozess losgegangen ist von wer einmal schlägt, schlägt immer und ich muss da jetzt raus und das geht nicht und das ist ein absolutes No-Go. Und das passiert ja nicht nur dir, sondern das ist ja bei vielen Betroffenen so, dass dann das wieder überdeckt wird von diesem, entweder dass er sich entschuldigt oder dass man die Person trotzdem nicht verlieren will oder so. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen schildern, weil das außer dir ja ganz, ganz viele andere auch betrifft, wie sowas dann passiert, dass man diese erste Überzeugung von das geht nicht, das darf nicht passieren, dann wieder so verliert oder loslässt?
Das hat ganz viel mit dieser Anfangsphase zu tun, eben mit dieser sogenannten Lovebombing-Phase. Ja, diese Phase, wo man wirklich so überschüttet wird mit Liebe. Und das hatte ich ja am Anfang gesagt. Also ich habe was von ihm bekommen, was ich vorher niemals von einem anderen Menschen bekommen habe. Also weder von meiner Familie noch von meinem Ex-Mann oder auch von vorherigen Partnern, die ich hatte, nicht. Und es war etwas Besonderes. Und da war schon so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wiegt es das jetzt auf, dass er wirklich aus Versehen, das habe ich eben damals noch so begründet, aus Versehen damals mir eine gescheuert hat, weil er so emotional war, oder ist es so, dass man das nicht vergessen kann und weil er mir ja einfach so viel Liebe davor geschenkt hat, dass das natürlich weitergeht und dass das so extrem wird und dass sich das so hochschaukelt, das war mir einfach zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht bewusst.
Und wenn er dann sich entschuldigt hat, dann hat er wahrscheinlich wieder diese überschwänglich positiven Gefühle versucht, bei dir zu aktivieren. Also im Sinne von,
ja, genau.
Das wird ja häufig so beschrieben.
Das hat er wirklich immer gemacht. Also er hat immer und immer wieder dann mit Blumen vor der Tür gestanden, mit CDs, mit unseren Liedern. Irgendwann, als das nicht mehr gefruchtet hat, hat er dann wirklich tatsächlich die Musik laut gemacht vor unserem Haus. Also um die spätere Zeit, so 2-3 Jahre später, wo ich dann schon kapiert habe, das macht er immer wieder. Dann fing er an, das laut zu machen. Und also immer so etwas, wo ich gezwungen war, ihm auch immer wieder aufzumachen, beziehungsweise ja, ihn zu sehen, ihn zu... Ja, ihm den Zugang zu mir praktisch so zu geben.
Ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, weil man ja wirklich von sich aus häufig so davon ausgeht, ich würde sofort gehen. Und für mich wäre das sofort No-Go. Und dass ganz viele Betroffene, genauso wie du schilderst, ja eigentlich diesen ersten Impuls so haben, trotzdem halt darüber zu sprechen, wie schwierig das dann ist, wenn man in der Situation selber steckt und das auch so zu entstigmatisieren, damit dadurch dann keine Scham entsteht, ja, ich bin ja nicht gegangen oder ich habe es ja doch nicht gemacht, ich bin ja doch nicht meinen Überzeugungen danach gegangen. Deswegen finde ich es total wichtig, das so mal offen zu legen, welche Prozesse da bei einem selber so abgehen, wenn man in dieser Situation ist.
Ja, weil ich auch 27 Jahre genauso gedacht habe. Und wenn man dann in dieser Situation ist, ist es eine komplette Ausnahmesituation. Rational habe ich gewusst, dass das falsch ist, was da passiert, dass die Handlungen, die er tut, falsch sind. Aber die Schuld habe ich trotzdem mir gegeben, weil ich immer gesagt habe, wenn ich anders da reagieren würde, dann würde er auch nicht so reagieren müssen. Mhm. Ja, und das ist einfach komplett falsch, denn ich musste dann im Laufe dieser Jahre auch feststellen, dass egal was ich getan habe, dass er immer so reagiert hat.
Und dass ja auch, wenn man sich super negativ verhält, das trotzdem halt keine Entschuldigung dafür ist, dass einem körperliche Gewalt angetan wird. Also dass diese Täter-Opfer-Umkehr, die man dann für sich selber macht, die du gerade beschrieben hast, ich habe es ja falsch gemacht und ich habe ihm eigentlich gar keine Wahl gelassen, dass das natürlich auch eigentlich nicht stimmt. Also dass auch wenn man, keine Ahnung, wenn ich jetzt meinen Freund beschimpfe, dann macht mich das nicht zu einer guten Person, aber es rechtfertigt auch nicht, dass er mich dann schlagen würde.
Ja, das ist absolut richtig. Was ich auch oft denke, ist, dass man so in diesem Augenblick, wo man so hilflos ist und sich so ausgeliefert fühlt, auch in diesem Moment, wo man sich selber die Schuld gibt, auch nochmal das Gefühl hat, okay, vielleicht habe ich es doch in der Hand und kann es steuern, weil dieses Ausgeliefertsein ist so ein schlimmes Gefühl, weil man rational schon versteht, dass da was nicht stimmt, aber man auch gleichzeitig nicht gehen kann. Und wenn man dann sagt, okay, wenn ich was ändere, dann habe ich es vielleicht ja aber auch noch ein bisschen in der Hand.
Das macht natürlich Sinn. Und die Dynamik, dass du durch diese überschwänglich positiven Erlebnisse am Anfang erstmal so schnell, so tief diese emotionale Abhängigkeit für dich aufgebaut hast, dass dann eben jedes Mal, wenn er gewalttätig wurde und zurückkam, immer wenn er zurückkam, ja auch die Hoffnung wieder sehr groß wurde, diesmal könnte es gut werden. Das ist ja oft so, dass dann diese große Hoffnung besteht, es könnte so sein wie das Ideal, das ja am Anfang einer solchen Beziehung aufgebaut wird, was aber eine Illusion ist. Dieses Ideal ist eben nur ein Schein, aber das scheint ja der Punkt zu sein, dass dann die Hoffnung emotional auch ganz stark aktiviert wird. Vielleicht wird es dieses Mal gut und dann greift ja das, dass dann du in der Situation dir gesagt hast, wenn ich dieses Mal vielleicht auch Dinge anders mache, dann denkst du, du hast die Kontrolle, dann kann dieses Ideal, wonach ich mich sehne und was er gerade aktiviert, wieder vielleicht Realität werden und dann auf Dauer. Ich denke, das ist die Hoffnung, die dich dann immer wieder auch zurückgebracht hat in diese Situation.
Absolut richtig, ja.
Es ist sicherlich auch wichtig, dass wir eben diese Komplexität der Prozesse hier auch ansprechen, weil eben ja Betroffene ganz häufig sagen, dass wenn sie drinstecken, sie selber auch so hilflos sind, weil diese On-Off-Phasen, die beschreiben ja viele. Und jedes Mal beim dritten, vierten, fünften Mal würde man jetzt von außen vielleicht denken, ja, wieso versuchst du es jetzt wieder? Aber in dem Moment bist du wieder so stark in dieser Emotion und in dieser Hoffnung, dass es immer wieder in dem Moment eine emotionale Entscheidung ist, eben keine vernünftige. Vernünftig von außen könntest du sagen, ja, es wird beim sechsten Mal jetzt wahrscheinlich auch nicht besser als bei den 5 Malen davor. Aber die Emotion, wenn er wieder vor dir steht und wieder diese Gefühle und Hoffnungen aktiviert, diese Emotion bedingt ja dann die falsche Entscheidung, etwas zu tun, auch wenn die Vernunft eigentlich wüsste irgendwo, das wird wahrscheinlich nicht besser. Aber die Emotion entscheidet sich sozusagen, dass sich das jetzt wieder so stark anfühlt nach diesem Ideal, dass du emotional entscheidest. Und das ist das Problem an diesen dysfunktionalen Zyklen.
Ja, absolut. Wobei ich auch sage, auch dieses Abhängigkeitsgefühl, was ich halt erst im Nachgang so auch reflektieren konnte, war ein ganz starkes Gefühl. Nämlich, dass man sich danach sehnt, dass dieser Schmerz aufhört. Weil ich sage immer, diese Art von Schmerz, die ich da gefühlt habe, in diesen Trennungsphasen, auch dann letztendlich am Ende der Beziehung, das kann man mit keinem normalen Liebeskummer-Schmerz vergleichen. Das ist ein ganz anderer Schmerz. Und durch dieses Abhängigkeitskonstrukt will man nur noch, dass das aufhört. Und wenn dann diese Person vor einem steht, dann will man einfach nur, dass dieser Schmerz, dass der vorbei ist. Mhm. Und dann in diesem Moment natürlich mit dieser Hoffnung gepaart, es wird diesmal besser. Das sind so diese beiden Emotionen, die so ganz, ganz stark sind.
Und deswegen ist ja das Wort Abhängigkeit auch genau das passende Wort. So wie Menschen eben von Substanzen abhängig sein können, ist ja auch diese emotionale Abhängigkeit etwas, was ja auch durchaus auf Hirnebene zu erklären ist, weil eben Glücksgefühle und ganz viele positive Gefühle ja auch in dem Moment da sind, wo kurzfristig die Versöhnung einsetzt. Und das ist ja das, wonach du quasi abhängig wirst.
Ja.
Gab es jemanden, dem du dich mit dieser Situation anvertrauen konntest? Also gab es jemanden, mit dem du darüber sprechen konntest?
Ja, dadurch, dass ich natürlich auch Verletzungen hatte, die man irgendwann gesehen hat, ist es schon so, dass die Leute mich drauf angesprochen haben. Und ich hatte auch das Glück, dass ich Freundinnen hatte, die immer hinter mir gestanden haben. Und die haben mir auch keinen Druck gemacht. Die haben immer gesagt, sie sind für mich da. Das war genau das Richtige. Klar, die haben auch immer wieder gesagt, du musst dich trennen und das kann so nicht weitergehen. Du verlierst deine Kinder. Aber letztendlich waren sie wirklich für mich da. Und deswegen konnte ich auch mit ihnen sprechen. Aber ich konnte auch erst dann richtig mit ihnen sprechen, als ich selber wusste, was da passiert.
Also verstehe ich dich richtig, dass es nicht zu dem Zeitpunkt war, als die Gewalt angefangen hat zum Beispiel, sondern erst etwas später?
Ja, es war erst viel, viel später, dass ich darüber auch sprechen konnte.
Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen schildern? Also du hast ja gesagt, deine Kinder haben das schon mitbekommen, dass das von Gewalt geprägte Beziehung war, also dass er dich geschlagen hat und so, und wie das für deine Kinder war und wie das auch für dich war, dass du wusstest, deine Kinder kriegen das mit?
Für meine Kinder war das ganz schlimm. Also meine Kinder sind auch, ich würde sagen, heute natürlich auch traumatisiert noch davon. Also es hat schon absolute Auswirkungen auf die Kinder gehabt. Ja, und für mich war das ganz schlimm, dass ich meine Kinder nicht vor solchen Bildern auch schützen konnte, weil ich kann das nicht beschreiben, diese Vorwürfe, die man sich dann noch macht, ja, zu sagen, man will eine gute Mutter sein und man will auf gar keinen Fall, dass seine Kinder sowas erleben, kommt ja dann noch mal obendrauf, dass man dann noch ein schlechteres Gewissen hat zu dem, was man eigentlich schon hat, sich selber gegenüber ja auch. Ich habe alles, glaube ich, sehr, sehr gut verarbeiten können, aber das ist immer noch etwas für mich, was tief sitzt. Also, dass meine Kinder sowas haben erleben müssen, das ist für mich sehr, sehr schlimm. Also das muss ich auch, also das kann ich mir selber auch noch nicht so verzeihen. Also, nee.
Hat er dann also diese Gewalt auch, während die Kinder im Raum waren, ausgeübt oder darauf geachtet, dass die das zumindest nicht sehen?
Leider nicht. Also er hat das auch immer wieder gemacht, wenn die Kinder im Raum waren. Also er hat mich dann in die Badewanne geschubst vor meiner Tochter, vor meinem Sohn, hat er mir dann mit der Rückhand beim Autofahren ins Gesicht geschlagen. Solche Dinge eben.
Was ich auch wieder perfide finde, dass das dann was ist, was du dir zum Vorwurf machst, dass das deine Kinder mitgekriegt haben, weil es ja eigentlich so rational so ist, dass er der Täter ist, er hat dich geschlagen. Mhm. Und ich verstehe total, was du gerade geschildert hast und ich kann mir nur vorstellen, was das emotional mit einem macht, aber ja, das ist ja auch wieder so eine ungerechte Umdrehung dann eigentlich, dass du dir dann Vorwürfe machst, warum du nicht gegangen bist oder warum du deine Kinder dessen ausgesetzt hast oder so, obwohl du ja das nicht in dem Moment in der Hand hattest.
Richtig, aber wie gesagt, genau dieses Nicht-Gehen-Können ist das, glaube ich, was dann immer wieder. Aber ich versuche das auch so zu kommunizieren mit den Kindern, zu sagen, ich habe nicht gehen können. Auch ich wäre gern gegangen, ich wäre auch gern aus der Situation rausgegangen, aber es war mir nicht möglich.
Wollen wir vielleicht mal noch mal kurz drüber sprechen, wie dann die Beziehung so weitergegangen ist, also wie es sich dann in die Richtung entwickelt hat, dass du dann letztendlich, das war ja auch ein Hin und Her mit dem, also dass du dann tatsächlich gegangen bist, dass du ihn dann verlassen hast, aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen so erzählen, welche Vorfälle es so gab, die dann mit dazu geführt haben.
Wir hatten einen Spieleabend bei einer Freundin und wir haben damals das Spiel des Wissens gespielt. Das kennen vielleicht ein paar Menschen, da geht es um so Fragen beantworten. Und es war eine Situation, dass wir das gespielt haben und er diese ganzen Märchenfragen nicht beantworten konnte. Und wir haben uns natürlich kaputt gelacht. Das war ein wirklich lustiger Abend. Für ihn war es aber so, dass er sich dadurch gekränkt gefühlt hat. Ne? Er hat sich ausgelacht gefühlt. Und in der Nacht bin ich aufgewacht und für ihn war immer so, die schlimmste Frage, die ich ihn stellen habe können, war immer so, alles in Ordnung, ist was? Da war er immer schon so, wow, da ist er wirklich völlig durch die Decke, so wie, ich will wieder irgendwas provozieren. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, er war wach und habe gesagt, ist alles okay, warum schläfst du nicht? Da ist er aufgestanden, ist an den Schrank gegangen, das Baby lag zwischen uns und hat seine Sachen gepackt. Und das war wieder eine Situation, wo ich überhaupt nicht mit umgehen konnte. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? Wir hatten noch ein Spielabend, wir haben gelacht. Das war, ne, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, was das jetzt soll, mitten in der Nacht. Ja. Und ich habe dann gesagt, du kannst doch jetzt nicht gehen, was soll denn das? Und ja, und er hat dann nur gesagt, er hat auf den ganzen Scheiß hier keinen Bock mehr. Und das war für mich überhaupt rational nicht nachvollziehbar, was jetzt da passiert. Und ich habe dann angefangen zu weinen und habe dann gesagt, du kannst doch jetzt nicht gehen und das Kind, du kannst uns doch jetzt nicht allein lassen. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt und ich bin dann zu ihm und wollte ihn halten. Und dann hat er mich weggeschubst und dann hat er mich an beiden Haaren genommen und hat mich wirklich von der Küche in die Toilette geschliffen, nur an meinen Haaren, was ja auch dann Gegenstand der Verhandlung war, diese ausgerissenen Haarbüschel, und wollte mich dann mit dem Kopf in die Toilette stecken. Ich habe genau gewusst, was kommt, und ich habe dann um mich geschlagen. Also ich habe alles Körperliche an Kraft, was ich hatte, bloß, dass der mir nicht diesen Kopf in die Toilette steckt. Und wir hatten so eine kleine Seitenluke, da bin ich dann reingefallen. Und dann ist er praktisch mit seinem vollen Körpergewicht auf mich und hat mir halt dann eben die Kehle zugedrückt. Und dann habe ich nur gestammelt, das Kind. Und dann ist schon das Wasser gekommen, dann sind die Sternchen gekommen. Und dann hat er eben irgendwann abgelassen.
Danke, dass du die nochmal geschildert hast. Du hast ja vorher auch gesagt, dass das okay ist, weil natürlich ist es sicherlich immer wieder schwierig, darüber zu sprechen. Es ist halt so, dass viele Betroffene in solchen Situationen ja eben auch diese Dynamik sehr belastend finden, weil es ja in dem Fall auch ein Streit ist und er dann eben diese Körpergewalt zeigt, wo du ja mal gesagt hast, dass du in früheren Situationen sozusagen dir selbst die Schuld gegeben hast, was natürlich falsch ist, weil nichts rechtfertigt diese körperliche Gewalt. Mhm. Und doch ist es ja oft so, dass gerade die Tatsache, dass dann vorher ein verbaler Streit häufig stattfindet, ja ein Teil dessen ist, was dann später wieder auch im eigenen Kopf dazu führen kann, sich selbst wieder Schuld zuzuschieben. Aber ich denke, dass das gerade an so einer Situation auch vielleicht so ein bisschen dieses Element dieser Dynamik illustriert. Hm. Und um nochmal klarzustellen, dass aber natürlich kein Streit, keine Vorwürfe und auch kein Versuch von dir, dass du nachts sagst, bitte lass uns nicht allein, dass das alles natürlich trotzdem nicht eine körperliche Gewalt, die ja hier auch verurteilt wurde, dann rechtfertigen kann.
Das ist auch so wichtig, Lydia, auf jeden Fall zu sagen.
In dieser sich aufschaukelnden Dynamik in dieser Nacht, das war ja eine längere Situation, dass er eben aufgestanden ist und gepackt hat, durch die Wohnung gegangen ist, irgendwie seine Kleidung gepackt hat, zum Kühlschrank gegangen ist. Das scheint also sich über die Wohnung auch abgespielt zu haben. Und währenddessen eure Kommunikation stattfand und er auch beleidigend war und du teilweise auch beleidigend warst und er dann gesagt hat, er will jetzt gehen und dich wieder beleidigt hat und dann du ihn angefleht hast, nicht zu gehen. Aber zum Beispiel, ich will dich das nur fragen, weil ich das jetzt so verstanden habe, warst du irgendwo in dieser Situation auch kurz ambivalent?
Ja, es gab diese ambivalenten Gefühle, dieser Zorn in mir, wo gesagt hat, was machst du hier eigentlich gerade mit mir? Dann geh doch einfach, ja. Aber dann gleichzeitig wieder diese Verlustangst. Absolut. Auf jeden Fall waren das ambivalente Gefühle, die da dabei waren.
Es ist sicher wichtig, diese Ambivalenz auch zu verdeutlichen, weil ich glaube, Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, können sicherlich gerade diese Ambivalenz gar nicht so gut nachvollziehen häufig. Das ist aber auch etwas, was man thematisieren muss, weil ich glaube, dass viele Betroffene halt sich vielleicht auch schämen, wenn sie eingestehen, dass es diese Ambivalenz aber auch gibt. Und auch in dem Moment, die sich auch zeigt in dem Verhalten, das dann so irrational wirkt, weil es innerlich auch so schwankt zwischen diesen widersprüchlichen Gefühlen. Deswegen danke, dass du da auch so offen mit umgehst, weil ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr mit Scham besetzt sein kann und auch so schwer zu verstehen von außen, dass das aber häufig zu der Dynamik dazugehört, ne?
Total, weil ja auch viele vielleicht denken, sie hätten nur das in Anführungszeichen Recht darauf, betroffen oder in der Opferrolle zu sein, wenn man sich eben nur unfehlbar verhält. Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Also das ist, dass diese Dynamiken dann halt komplex sind und wie du Lydia ja gerade gesagt hast, nichts rechtfertigt körperliche Gewalt. In keinem Fall. Und ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, wie ambivalent sich das in so einer Situation anfühlen kann. Svenja, wie du es gerade geschildert hast, weil eben man nicht nur ein Recht auf Schutz und auf körperliche Unversehrtheit hat, wenn man sich selber absolut perfekt und unfehlbar verhält.
Es gab noch eine Situation, die möchte ich gerne erzählen. Das ist auch tatsächlich immer wieder so ein zwieschneidiges Schwert. Es gab eine Situation, das war relativ mittig der Beziehung. Ich war dann irgendwann mal so in Rage, dass ich zu ihm gesagt habe, wenn du mich noch einmal anfasst, schlag ich zurück. Mhm. Das war wirklich eine Situation. Ich wollte dann kein Opfer mehr sein. Und es war dann auch so, dass er wirklich mich angefasst hat, ganz schlimm. Also er hat mir ganz schlimm wehgetan und ich bin dann völlig ausgerastet. Ich habe ihn dann wirklich vermöbelt, das muss ich wirklich so sagen. Und heute denke ich, wenn ich das erzähle, dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, oh mein Gott, du hast ja auch Gewalt angewendet und wie konntest du nur? Aber in diesem Moment als Opfer immer wieder eins reinzubekommen und das Gefühl zu haben, ich kann nichts tun. Er ist 1,93 groß, er war ganz breit gebaut. Natürlich hatte er die Überhand und danach habe ich natürlich dann erstmal richtig gemerkt, was Schmerzen sind, um das jetzt mal so zu betonen. Aber in diesem Moment war das wie so eine Befreiung, dass ich mir das nicht alles habe gefallen lassen. Und es ist heute ein Punkt, für den ich mich unwahrscheinlich schäme, wo ich wirklich denke, boah Svenja, was hast du dich da auf für eine Ebene auch runtergelassen? Es ist auch schwer darüber für mich zu reden, weil das wirklich etwas ist, wo ich gar nicht drauf stolz bin. Und das hätte ich damals nie gedacht, dass mir das mal passiert.
Ich glaube, das sind Aspekte, über die halt oftmals wenig geredet wird, weil es dann noch komplizierter wird und komplexer und schwieriger zu verstehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, diese komplexen Beziehungsdynamiken, die so destruktiv sind, die sind halt auch auf so vielen Ebenen wirklich kompliziert, dass es von außen teilweise sehr widersprüchlich eben und auch schwer nachvollziehbar erscheint. Und es ist aber sicher wichtig, auch diese Komplexität darzustellen, weil wenn jemand gerade jetzt in so einer Beziehung ist, dann sollte diese Person eben wissen, dass auch diese Ambivalenzen und auch das eigene widersprüchliche Verhalten und auch die eigenen aggressiven Momente, die häufig auch in so einer Beziehung mit eine Rolle spielen können, dass das aber eben alles leider sehr typisch ist für diese dysfunktionalen, destruktiven Beziehungsdynamiken. Mhm. Weil ich glaube, dass das vielen Leuten auch ein bisschen die ersten Schritte erschweren kann, weil sie eben dann vielleicht denken, na ja, aber wenn ich dann sage, dass ich auch mal wütend war oder dass ich auch irgendwie aggressiv geworden bin, dann schämen die Leute sich. Das habe ich sehr oft auch in den Geschichten schon gehört, mit denen ich bisher auch zu tun hatte. Und von daher vielleicht auch wichtig, das auch anzusprechen, dass es eben komplizierter ist und dass das dazugehört und dass aber das trotzdem kein Grund ist, selbst auch weiter sich der Gewalt auszusetzen. So, das ist das ganz Wichtige.
Also dein Ex-Partner wurde dann tatsächlich im Herbst 2016 auch verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und mit Nötigung. Und er hat dann eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat bekommen, die dann zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und war es aber so, dass das, was dich dann letzten Endes zur Trennung bewegt hat, dass das ein Prozess war, der in dir selber stattgefunden hat. Also dass das was war, da musstest du dich von lösen oder da musstest du merken, der hat jetzt gerade nicht mehr so diese Macht über mich, die er vorher hatte?
Genau, richtig. Also das hatte mit diesem Prozess und mit diesem Urteil auch gar nichts zu tun. Ich wollte diese Trennung dann eigentlich schon nach diesem Urteil, aber er hat es dann noch einmal geschafft, eben im Dezember, als er dann wieder vor mir stand. Aber eben nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, wo ich schon gemerkt habe, also dieses Denken, dieses positive Denken hat sich gar nicht mehr eingestellt. Ich glaube, in dieser Zeit hat er auch diese Veränderung bei mir schon gespürt. Er hat gespürt, dass ich mich von ihm abgekapselt habe.
Kannst du noch mal erklären, wie das dann zu der finalen Trennung überhaupt kam und wie du sie dann durchgeführt hast und warum es wirklich dann eine finale Trennung war?
Also für mich war schon klar, ich will mich eigentlich trennen nach dieser Verurteilung. Und er hat dann aber kurz vor Weihnachten mich nochmal gefunden und stand dann einfach vor mir. Und dann war auch wieder dieser Leidensdruck so stark. Aber ich habe damals dann schon gemerkt, dass es nicht mehr so war, wie das immer davor war. Nämlich, dass ich dann dieses positive Gefühl hatte. Sondern ich bin ihm um die Arme gefallen und habe geweint und hatte dann aber sofort dieses Gefühl, nee Svenja, was hat er dir angetan alles? Und dann kam dieses positive Gefühl nicht mehr. Und da wusste ich schon, okay, dieses Mal, das wird der letzte Weg sein. Und es hat dann noch die Zeit gebraucht, bis ich mich letztendlich abkapseln konnte, was auch für mich wichtig war. Und als ich dann letzten Endes am 3. April 2017 eine Erfahrung mit ihm gemacht habe, wo eigentlich alles ganz positiv war und auf einmal, als ich mir nur ein Brötchen geholt habe, an einem Buffet, ich zurückkam und dieser Gesichtsausdruck wieder so böse war und ich gewusst habe, es ist nichts passiert. Also ich bin nur aufgestanden, habe mir das Brötchen geholt. In diesem Moment hat sich der Schalter bei mir umgelegt. Und in diesem Moment habe ich gewusst, Svenja, egal was du tust, was du machst, du kannst diesen Menschen nicht ändern. Und das war so dieser erste Vorläufer, ja, dass es dann letztendlich, dass ich dann gesagt habe, ich kann und will so nicht weiterleben und mich dann getrennt habe von ihm.
Das heißt, das war jetzt die Situation an dem Buffet, war also im April 2017.
Genau.
Okay. Und hattet ihr jetzt zwischen Weihnachten und April jetzt wieder eine Beziehung?
Da waren wir nochmal zusammen. Ja, aber anders da, weil ich habe damals schon die großen Kinder komplett von ihm ferngehalten. Also die Kinder waren nicht mehr involviert in diese Beziehung. Und das war schon so dieser langsame Abnabelungsprozess.
Es ist vielleicht auch, weil wir den zeitlichen Verlauf jetzt so ein bisschen skizziert haben, so, dass ja manchmal Menschen besonders erstaunt darüber sind, wenn halt eine Gerichtsverhandlung, wo jemand also verurteilt wird, erfolgt und anschließend nochmal eine Wiederversöhnung stattfindet. Das ist aber etwas, was halt immer wieder auch bei solchen Dynamiken vorkommt und ist natürlich für Außenstehende teilweise schwer verständlich, aber immer noch von dieser Abhängigkeit geprägt.
Richtig, bin ich voll bei dir, Lydia, also absolut.
Was rätst, wenn ja du denn anderen Frauen, ich weiß, dass es ganz, ganz schwer ist, aber Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, wie du es damals warst, oder vielleicht auch Leuten, die das im Umfeld mitbekommen. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du es gut fandest, dass deine Freundinnen dir zum Beispiel keinen Ultimaten gestellt haben, also nicht gesagt, dass du musst ihn jetzt verlassen, sonst brechen wir die Freundschaft zu dir ab oder sowas. Was ist in dieser Situation sinnvoll zu tun, sowohl selbst als auch, wenn man das mitbekommt im Umfeld?
Also für mich ist ganz klar, das Umfeld, dass kein Druck ausgeübt wird, dass man für die Person da ist, wenn sie es braucht. Die Person immer dann ansprechen, wenn der Partner nicht in der Nähe ist. Aber für die Betroffenen würde ich immer sagen, sucht euch Hilfe. Nehmt alle Hilfe mit, die ihr bekommen könnt, die euch gut tun. Also ich finde, es gibt mittlerweile so ein breites Netzwerk, wo man sich Hilfe suchen kann, dass man für sich gucken muss, was passt zu mir. Und sucht euch Betroffene, die auch betroffen sind, wo ihr nicht mehr das Gefühl habt, alleine damit dazustehen. Aber guckt auch, dass ihr euch fachliche Hilfe sucht. Und was für mich einfach auch das A und O war, sucht euch vor allen Dingen psychologische Hilfe.
Vielleicht an der Stelle noch mal kurz der Hinweis, wir verlinken auch Hilfsangebote in den Shownotes von dieser Folge. Und Hilfsstellen können auch einen dabei unterstützen, so eine psychologische Beratung oder eine Psychotherapie dann halt zu finden. Also das kann auch so eine Verknüpfung sein. Und es gibt auch Trennungsberatungen, weil gerade die Trennungssituation ja in von Gewalt geprägten Beziehungen häufig noch mal so eine ganz gefährliche sein kann. Deshalb auch da gibt's Beratungsstellen, wir verlinken das alles. Beim nächsten Mal sprechen wir über einen Spanner, der heimlich in die Wohnungen von jungen Frauen schaut. Da Voyeurismus allein aber keine Straftat ist, ist eine Verurteilung gar nicht so leicht. Wir schauen uns an, wie es trotzdem zu einem Urteil kommt. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert auch den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr genau da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ja, vielen Dank, Svenja, dir für deine Offenheit und dass du ja so über so ein Thema sprichst, was für viele ja noch in so einer Tabuzone feststeckt und wo auch irgendwie, finde ich, immer wichtig ist, das so in die Öffentlichkeit zu holen, ohne so problematische Narrative zu bedienen, wie zum Beispiel, ja, jemandem ist dann einmal die Hand ausgerutscht oder es ist Beziehungsdrama oder so. Also, dass du darüber sprichst, welche komplexen Dynamiken und Gefühle und so da alle hinterstecken. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du damit heute zu uns in den Podcast gekommen bist.
Ja, danke schön.
Ich danke euch ganz doll für die Einladung. Es war mir ganz große Freude, mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank für alles.
Tschüss.
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 Es klang wie Pistolenschüsse.
Mit diesen Schüssen beginnt meine Recherche. Die Schüsse feuert ein Polizist ab.
Nach den Schüssen habe ich wieder hingeguckt und habe halt gesehen, wie Mohammed gefallen ist.
Die Schüsse treffen einen 16-Jährigen, einen Geflüchteten, einen Schwarzen. Sie treffen Mohammed Rameh. Er ist tot, erschossen von der Polizei. Was genau ist am 8. August 2022 in Dortmund passiert? Eine Frage und viele Perspektiven. Von Aktivisten und auch von Polizisten.
Wenn wir selber als Mörder beschimpft werden und dass wir Blut an unseren Händen haben, das macht mich wütend und traurig.
Perspektiven von Politikern.
In der Situation ging es um die Frage, sticht der zu oder schießt die Polizei?
Und von Ermittlern.
Ich frage mich, wie kommt es dazu, dass Herr Reul diese Äußerung tätigt, weil sich das nicht unbedingt mit dem deckte, was ich bis dahin dann schon an Kenntnissen hatte über dieses Verfahren.
Und am Ende ein Gerichtsverfahren, das eine Antwort auf diese eine Frage bringen soll. Durfte die Polizei auf Mohammed Rameh schießen?
Das ist der Mensch, den man getötet hat. Und man fragt sich, auch nach so langer Zeit immer noch, hätte man persönlich anders handeln können?
Mohammed Rameh, wenn die Polizei tötet. Ein Podcast über einen Fall tödlicher Polizeigewalt. Erzählt aus allen Perspektiven. Bald in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.